Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht.
Also ich bin jetzt gerade in Wolfsburg und ich freue mich richtig, weil ich sitze hier mit dem Jan Bärenbeck. Und wir sprechen heute über Lehre, innovative Lehre. Genau, stell dich doch mal vor, wer bist du eigentlich? Was machst du?
Ja, schön, dass du hier bist. Ich bin der Jan. Offiziell ist mein Titel pädagogischer Leiter an der 42 Wolfsburg. Das ist eine Programmierschule, die im Mai diesen Jahres aufgemacht hat. 42 ist ein Franchise, wenn man so will, eine Art Bildungsfranchise. Kommt ursprünglich aus Paris. Da wurde vor mittlerweile knapp 8 Jahren, 2013, die erste 42 School, die École 42, gegründet von einem französischen, im Endeffekt Telekom-Unternehmer, der gesagt hat, ich kriege aus dem Bildungsmarkt nicht mehr die Leute, die wir in der Zukunft brauchen. Die Bildung ist dann nicht mehr up-to-date und hat eben dann mit Hilfe von einigen Leuten, die sich vorher schon im Bildungsbereich engagiert hatten, die École 42 mitgegründet. Genau, und im Endeffekt mittlerweile gibt es über 30 Schulen weltweit, die nach dem gleichen Grundkonzept arbeiten. Der Hauptansatz bei uns ist Peer Learning, sprich die Leute lernen von und miteinander. Wir haben weder Professoren noch Vorlesungen noch irgendwelche klassischen Bücher, aus denen die Leute lernen, sondern das Ganze ist projektbasiert. Die Leute helfen sich gegenseitig und stellen sich Fragen und beantworten die Fragen und lernen eben so Coding. Und wir haben dann noch so ein paar Zusatzangebote, die wir den Leuten anbieten, damit sie nicht nur Programmierer werden, sondern auch mündige und unternehmerische, verantwortliche Menschen.
Sehr cool. Und darüber reden wir jetzt gleich nochmal in der Tiefe. Am Anfang vom Podcast mache ich immer so eine kleine Blitzrunde, da stelle ich dir kurze Fragen und du gibst mir kurze, mittelkurze Antworten drauf. Meistens sind die Antworten dann doch länger, als man gedacht hat. Aber wir starten einfach mal ganz einfach los. Kaffee oder Tee?
Kaffee zum Riechen, Tee zum Trinken.
Sehr gut. Twitter oder Telefonat?
Telefonat. Ich bin mit Twitter noch nie warm geworden irgendwie.
Bist du eher so ein Mensch für positive Energie oder eher einer für konstruktive Kritik?
Ich würde sagen, ich wäre gerne einer für positive Energie, aber oft kommt die Kritik dann doch durch. Wobei ich mir tatsächlich dann oft die Frage stelle, wozu, also bringt es gerade was? Es gibt ja so diese, aus der Kommunikation, die Fragen, ist es wahr, ist es wichtig und ist es hilfreich? Und oft halte ich Kritik in dem Fall dann nicht unbedingt für hilfreich. Und dann kann sie wahr sein und nett, aber dann bringt es nichts und dann kann ich sie mir auch sparen.
Du hast ja selber auch promoviert, ne? Du warst vorher in der Wissenschaft.
Ich habe es nicht bis zum Ende durchgezogen. Mhm. Ich habe als Doktorand gearbeitet für 2 Jahre am Lehrstuhl für Produktentwicklung und Leichtbau an der TU München und habe das Ganze dann nach 2 Jahren aus verschiedenen Gründen aufgehört bin hierher gekommen.
Kann ich aus verschiedenen Gründen nachvollziehen. Aber ich wollte nur vorher fragen, ob die Frage für dich Sinn macht, aber vielleicht macht sie für dich Sinn. Publish oder Perish?
Ja, schwierig. Ich bin jemand, der stark für Prinzipien ist, deswegen würde ich an der Stelle sagen, im momentanen System Perish, weil ich glaube, solange wir da mitmachen, wird sich nichts ändern. Und deswegen wäre ich für Perish und wenn alle perishen, dann wird sich vielleicht noch was ändern und dann wird wieder vernünftig gepublished.
Sehr gut, ja, deswegen machen wir auch den Podcast Reboot Academia. Dafür steht das ja. Hast du ein persönliches Vorbild und wenn ja, wer ist das?
Klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich würde sagen, meine Kinder. Ich finde es faszinierend, also mein ältester Sohn ist jetzt 2 geworden, der jüngste ist gerade 3 Monate und gerade beim Älteren kann man zusehen, wie er jetzt gerade so die Welt erkundet und alles lernt. Und ich finde es faszinierend, wie eigenständig und fähig Kinder sind, wenn man ihnen den Raum dazu lässt. Und für mich spiegelt das sinnbildlich so viele, viele Phänomene und Dynamiken, gesellschaftlich auch in der Wissenschaft und in vielen Bereichen wieder, wo wir, und ich versuche es kurz zu halten, oft versuchen zu kontrollieren, sowohl beim Thema Publishing in der Wissenschaft als auch beim Thema Erziehung jetzt bei Kindern, zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule. Und auch an Universitäten, wo man immer wieder versucht, die Leute zu kontrollieren und zu sagen, das musst du machen und ihnen die Pläne vorsetzt und die Lernziele vorgibt und so weiter und so fort. Und ich selbst mache die Erfahrung, sowohl jetzt mit meinen Kindern als auch an der Schule, dass wenn man den Leuten diese Räume mal wieder gibt, dann sind sie am Anfang vielleicht überfordert, das stelle ich gerade in der Schule hier fest, weil sie es einfach nicht mehr gewohnt sind, sich diesen Raum selbst zu gestalten. Kinder haben es aber noch nicht verlernt, sich nicht den Raum zu gestalten. Und es ist in dem Fall ermutigend und macht Hoffnung, dass der Mensch in der Lage ist, das zu tun, wenn man es ihm nicht erst abtrainiert. Und deswegen würde ich sagen, sind meine Kinder mein Vorbild.
Das finde ich sehr schön. Was ist für dich die beste Erfindung der Menschheit?
Sprache ist was sehr Abstraktes und nicht unbedingt Technisches, aber im Sinne des Technikbegriffs ursprünglich eigentlich doch was Technisches. Ich war jetzt die letzten 2 Wochen in Dänemark und ich spreche kein Dänisch. Zum Glück sprechen viele Leute dort Englisch oder auch ein bisschen Deutsch, weshalb ich mich gut durchschlagen konnte. Aber ich finde es phänomenal, was für Räume Sprache aufmachen und auch verschließen kann, wenn man sie dann nicht spricht. Und gerade im Sinne der Vernetzung, und ich nehme jetzt nicht die Worte in den Mund, die man damit in der Regel in Verbindung bringt, aber gerade im Sinne der Vernetzung, glaube ich, dass Sprache viel ermöglichen und auch verhindern kann.
Deswegen
würde ich sagen, Sprache.
Eine Sache, die einem keiner beibringt und die man unbedingt lernen sollte.
Ich würde sagen, auf sich selbst zu hören und zu wissen, was man will, ist eine Herausforderung, mit der ich mich auch noch täglich konfrontiert sehe, weil ich ziemlich selten weiß, was ich eigentlich will. Ich glaube, dass man, ist immer wieder beim Thema Räumen, Leuten eine Umgebung schaffen kann, in denen sie diese Fähigkeit entwickeln. Aber ich glaube nicht, dass man es jemandem beibringen kann, weil im Endeffekt bin ich der Einzige, der auf mein Inneres hören kann und der herausfinden kann, was ich eigentlich will. Teilweise habe ich das Gefühl, meine Familie und Freunde wissen teilweise besser, was ich eigentlich will, als ich das weiß. Aber ich glaube, das ist wieder ein Symptom. Deswegen würde ich sagen, zu wissen, was man will.
Sehr gut, ja. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe jetzt auch des Öfteren meine Richtung gewechselt und versucht herauszufinden, wer ich mal sein will, wenn ich groß bin. Aber ja, ich kann das gut verstehen. So, vielen Dank für eine interessante Blitzrunde. Wir machen gleich weiter mit dem Hauptinterview. Und zwar möchte ich mit dir über Wolfsburg 42 sprechen, über das, was ihr hier macht und vor allem darüber, wie ihr Lehre neu denkt, weil ihr macht ja Sachen so ein bisschen anders hier, richtig?
Nur ein bisschen. Ne?
Erzähl doch mal.
Ja. Also ich fange vielleicht an mit dem Weg, wie ich hier gelandet bin. Ich habe mich schon im Studium, also ich habe klassisch Ingenieurwissenschaften studiert und dann mit einem Master in Elektrotechnik und einem Schwerpunkt auf Neuroengineering, also sehr technisch auf Mensch-Maschine-Kommunikation und Machine Learning und so Geschichten. Auch mit ein bisschen Coding, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich unbedingt ein Entwickler bin. Habe mich da schon immer mit dem Thema Lernen beschäftigt, während des Bachelors und gerade während der Bachelorarbeit tatsächlich aus eher medizinisch-neurowissenschaftlicher Sicht. Also ein bisschen die Frage, wie funktioniert eigentlich das Gehirn? Was passiert da, wenn wir lernen? Welche externen Faktoren haben Einfluss auf den Lernprozess im menschlichen Kopf? Und kann man quasi anhand dieser externen Einflussfaktoren jetzt verschiedene Lehransätze analysieren und bewerten, je nachdem, ob sie eben diese natürlichen Mechanismen entweder nutzen oder in Anspruch nehmen oder möglicherweise auch nicht. Und habe mir damals fokussiert das Thema Hands-on-Learning angeschaut, was ja auch schon so ein bisschen in die Richtung Project-Based Learning geht. War da auch in Stanford für einen Aufenthalt am Designing Education Lab. Ziemlich coole Einrichtung, nah an der D-School dran in Stanford, wo es viel um Design geht, aber eben auch um Educational Design und dann Student-Centered Design und so Geschichten. Genau, also habe mir da Learning mehr von einer, würde man sagen, naturwissenschaftlichen Seite angeschaut. Wie funktioniert das eigentlich? Bin dann im Master eher auf das Thema Lernen für den Computer eingegangen, also Machine Learning, wobei da auch viele so bio-inspired Algorithmen bei uns behandelt wurden. Also wie können wir das, was wir über das menschliche Gehirn wissen, nutzen für die Algorithmen, die wir den Computern versuchen beizubringen und da den Transfer versucht und habe da auch mit so Hardware gearbeitet, die selbst in ihrer Architektur dem menschlichen Gehirn nachempfunden ist, also nicht so ein paar Single-Core-Architektur, wo ich einen Prozessor habe, der ganz schnell viele Sachen macht, sondern ich habe eher ganz viele Kerne wie die Neuronen in unserem Gehirn, die aber alle für sich gesehen relativ wenig leistungsstark sind, aber durch die Vernetzung eben dann die entsprechende Intelligenz zustande kommt. Also da war Learning immer schon ein Thema, habe dann währenddessen, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich bin mit der Lehre, wie ich sie selbst erfahre, nicht so richtig happy, weil mir das zu viel frontal war und zu viel Theorie und ich habe selbst nie so richtig verstanden, wozu, weil ich auch irgendwie jetzt im Retrospektiv nicht so richtig wusste, was will ich eigentlich und wozu mache ich das eigentlich, und da hat mir irgendwie so das große Warum gefehlt und war immer dann Befürworter dessen, wir müssen mehr anpacken und selbst machen und projektbasiert arbeiten und mal miteinander sprechen und interdisziplinär. Und wir haben dann gemeinsam mit Leuten von der Unternehmertum, das ist das Gründungs- und Innovationszentrum an der TU München, haben wir einen Kurs auf die Beine gestellt, Think Make Start, heißt der, wo im Endeffekt Studenten von allen Fakultäten der TUM für 2 Wochen in interdisziplinären Teams zusammenkommen und im Grunde auch ohne große Vorlesungen 2 Wochen lang Produkte und Startup-Ideen im Endeffekt entwickeln. Und das ist im Endeffekt aus meiner Bachelorarbeit rausgekommen, ist dann während der Masterzeit weitergelaufen, wo ich dann auch selbst dran teilgenommen habe, was ganz cool war, weil ich mir so ein bisschen den Kurs kreiert hatte, auf den ich immer Bock hatte. Ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht, genau. Und bin dann nach meinem Master, habe ich im Endeffekt als Doktorand den Kurs wieder übernommen und habe den 2 Jahre weitergeführt und habe im Rahmen dessen auch immer wieder versucht, an der TU München Sachen in der Lehre irgendwie nach vorne zu bringen. Das hat zeitlich ganz gut gepasst, weil die neue Exzellenzinitiative anstand und man sich da ja auch wieder Gedanken gemacht hat, wie wollen wir denn unsere Lehre gestalten, beziehungsweise wie wollen wir sie dann nach außen hin verkaufen. Und habe da auch strategisch mit dem Präsidium einiges mitgekriegt, war mit dem Professor Müller, der Vizepräsident für Studium und Lehre zum Beispiel in London, da haben wir uns das Imperial College angeschaut, mit Leuten von dort gesprochen, wie die Themen in der Lehre sehen. Und das war sehr inspirierend und sehr auch hoffnungsstiftend, muss ich sagen, weil auf dem Level tatsächlich sehr, sehr viel passiert und sehr, sehr, ich sag mal, fortschrittliche und auch disruptive Gedanken tatsächlich gedacht werden. Leider bleibt es dann oft bei den Gedanken und den Konzepten, weil die Leute die Sachen nicht umsetzen. Wenn es um die Umsetzung geht auf Lehrstuhlebene, ist die Lehre, zumindest so wie ich das erfahren habe, oft leider was, was individuell vielleicht gewertschätzt wird, was aber absolut nicht den Stellenwert hat, dass man jetzt zum Beispiel Forschungsprojekte hinten anstellen würde oder Anträge oder sonstige Dinge. Genau, und das ist dann bei mir, um es kurz zu machen, an den Punkt gelaufen, wo ich gemerkt habe, ich stecke irgendwie einen Großteil meiner Energie da rein, Leute von Sachen zu überzeugen, die mich eigentlich überzeugen sollten, mich da zu engagieren. Und dann war ich sehr frustriert und habe dann eben letztendlich dort gekündigt, weil ich gesagt habe, irgendwie das frustriert mich zu sehr und die Energie ist mir nicht richtig eingesetzt. Und wusste dann noch gar nicht, was ich eigentlich machen will. Und dann habe ich durch einen Zufall tatsächlich über meinen ehemaligen Professor, meinen Doktorvater, den Max Senges kennengelernt, der da damals im Begriff war, das war im Oktober 2020, das Team für die 42 Wolfsburg aufzubauen. Und weil wir ja unten ein FabLab haben und er quasi sich mal umhören wollte mit Leuten, die in Deutschland gerade auch mit Automotive-Nähe so ein FabLab betreiben und das FabLab in München, in dem ich auch zwischenzeitlich mal gearbeitet hatte, was wir eng mit dem Kurs auch benutzt hatten, die auch mit BMW einen sehr engen Draht hatten, war da eben der Kontakt zum Lehrstuhl entstanden und mein Prof, weil er eben selbst operativ nicht so wirklich in dem Kurs drin hing, hat er mich gebeten, dazu zu kommen und so bin ich dann mit Max in Kontakt getreten und Max hat uns dann in einem Meeting irgendwie seine Vision der 42 Wolfsburg erzählt und ich habe weitestgehend meinen Mund gehalten und habe mir nur gedacht, ja... Ja, genau das. Und mein Prof, das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, hat dann am Ende gesagt, du Max, das, was du mir hier erzählst, ist das, womit der Jan mir seit 2 Jahren in Ohren liegt. Vielleicht solltet ihr beiden euch mal unterhalten. Und übrigens, der Jan hat gekündigt, der ist ab Neujahr quasi auf der Suche nach einem neuen Job. Und so bin ich dann in Kontakt mit Max gekommen. Dann haben wir uns in Wolfsburg getroffen und so bin ich bei 42 Wolfsburg gelandet. Und im Endeffekt muss man sagen, tatsächlich das, was mich überzeugt hat, ist gar nicht unbedingt das Coding oder das Programmieren. Ich selbst habe Code geschrieben, habe damit gearbeitet. Für mich ist das aber mehr ein Werkzeug, wie eigentlich alles, was wir als Menschen so kreieren und kein Selbstzweck. Und deswegen hat es mich gefreut, dass der Max im Endeffekt die auch eine größere Vision hatte für die Schule, in der es eben nicht nur darum geht, die Fähigkeit des Programmierens zu lernen, was ja tatsächlich in dem Fall eher handwerklich ist. Und das muss man bei uns auch sagen, bei uns ist im Vergleich zur klassischen Lehre an der Universität, zu der wir uns gar nicht unbedingt im Wettbewerb sehen, sondern mehr als Ergänzung. Unser Studium ist sehr viel angewandter, sehr viel praxisnäher, projektorientierter und tatsächlich auf das Programmieren gerichtet. Wohingegen ja das Studium auch deutlich mehr, wenn es Richtung Computer Science geht, um so Architekturtheorien und Systemtheorie und so Geschichten geht. Das gibt es bei uns schon auch, aber eben nicht in der Tiefe, wie es das jetzt an der Universität gibt. Dafür sind die Leute bei uns wirklich im Endeffekt die Coder, die Sachen dann umsetzen können. Genau, aus meiner Sicht ist das eine Differenzierung, die es im Bildungsbereich, um mal ein bisschen höher zu gehen, auf der Abstraktionsebene nicht mehr so wirklich gibt. Also zumindest so wie ich das erfahren habe, auch in der Schulzeit, da war irgendwie, wenn du nicht aufs Gymnasium gehst, dann hast du schon verloren. Und wenn du da nicht studieren gehst, dann hast du schon verloren. Und wenn du da nicht irgendwie gute Noten hast, dann hast du schon verloren. Und eigentlich haben wir ja gerade in Deutschland ein sehr wunderschön aufgefächertes Bildungssystem mit den verschiedenen Schulformen, wo jeder irgendwie auch, wenn man es denn nutzen würde, das kriegt, worauf er Bock hat. Ne? Es will ja vielleicht nicht jeder theoretisch denken und arbeiten. Muss ja auch nicht. Ne? Ja. Ich fände es schön, wenn die Leute vor allem sich dann eher die Fragen stellen. Und ich glaube, das ist, was wir sind ja keine Lehrer mehr. Ich würde sagen, wir sind eher Lernraumgestalter. Was wir im Endeffekt den Leuten versuchen, hier zumindest auch mitzugeben, ist diese Frage nach dem, warum bist du hier? Warum machst du das? Was ist dein Ziel? Und quasi, willst du hier mitnehmen? Und gar nicht unbedingt jetzt nur beruflich, sondern fürs Leben im Allgemeinen. Wir haben vorhin schon unten über unsere Library gesprochen. Also wir haben, obwohl wir keine Bücher haben, eine Library mit physischen Büchern, wo es aber gerade nicht um coding-spezifisches Wissen geht, sondern wo es mehr um übergeordnete Themen geht. Also wie werde ich nicht nur ein Softwareentwickler, sondern wie werde ich ein glücklicher Softwareentwickler, der mit seinem Leben zufrieden ist, der das macht, was er machen will, der für die Werte steht, für die er steht, der die Werte kennt, für die er steht. Und das ist was wir versuchen auch vorzuleben, transparent. Also wir haben zum Thema Culture und Werte und Governance haben wir immer wieder Meetings, in denen wir das auch für uns als Institutionen reflektieren und weiterentwickeln. Auch die Studenten einladen, das mitzumachen, weil wir im Endeffekt sagen, wir sind als Mitarbeiter nicht die Schule, die Studenten sind die Schule und wir sind im Endeffekt die Enabler. Das ist so ein bisschen mit dem neuen Leadership-Gedanken vergleichbar, indem wir im Endeffekt nur den Raum schaffen, in dem Leute sich zu dem entwickeln, was sie mal werden wollen. Das ist so, würde ich sagen, der Grundanspruch oder die Vision, die wir haben, dass die Leute, die bei uns die Schule besuchen, wissen, wer sie sind, wissen, was sie wollen, wissen, wo sie es kriegen und vor allem lernen zu lernen. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo Max und ich auch sehr, was am Anfang so gefunkt hat, dass es nicht darum geht, Coding zu lernen, sondern lernen zu lernen. Mhm. Und da sagen wir eben, also gerade wenn es jetzt um technische Themen geht, keine Ahnung, welche Programmiersprache oder was technisch in 5 oder 10 Jahren aktuell ist. Also so schnell, wie sich das alles entwickelt, kann sein, dass morgen schon irgendwie das, was wir heute in den Projekten behandeln, nicht mehr aktuell ist. Aber solange wir es schaffen, den Leuten das Lernen beizubringen und sie befähigen, unabhängig von Lehrern, aber eben durchaus in der Gemeinschaft, sich Wissen und Fähigkeiten, Kompetenzen anzueignen. Und Kompetenzen bestehen ja eben nicht nur aus dem Wissen, sondern auch aus den Fähigkeiten und der Erfahrung und den irgendwie Emotionen, Ambitionen, dem Talent. Dass die Leute dann, wenn sie das bei uns lernen über Peer-Learning, indem sie das eben in den Projekten mitkriegen, dass sie dann im Endeffekt in ihrem Leben lernen können, was sie wollen. Und dann sind wir nicht eine Coding-Schule, sondern dann sind wir im Endeffekt eine Schule fürs Leben, die Leute befähigt, das Leben zu leben, was sie leben wollen. Und wenn das dann bedeutet, das ist ja was Leute sagen, wir sind in Wolfsburg, ne, die Nähe zu großen Automobilkonzernen ist unübersehbar, in Sicht weiter aus dem Fenster. Aber wenn die Leute sich danach bewusst entscheiden, dass sie Entwickler bei VW werden wollen, dann ist es für uns völlig in Ordnung. Aber die Entscheidung soll bewusst getroffen werden und die Leute sollen wissen, wofür sie stehen und das dann auch im Job repräsentieren. Und wenn sie sich entscheiden, dass sie als Digital Nomad 4 Stunden auf der Karibik irgendwelche Programme schreiben wollen und ansonsten sich in die Sonne legen und Kokosnuss essen, dann ist es auch in Ordnung. Aber die Leute genau zu dem Punkt zu kriegen, dass sie wissen, wer sie sind, was sie wollen, wie sie es kriegen und in dem Sinne enablen. Lange Antwort.
Sehr cool. Vielen Dank. Wie macht ihr das? Also du hast jetzt viel darüber gesprochen, was so das Ziel ist, wo ihr hinwollt. Kannst du ein bisschen konkret sagen, wie sieht bei euch so ein, du hast gesagt, ihr arbeitet projektbasiert, wie sieht so ein Projekt aus, was wird da genau gemacht, wie muss man sich das vorstellen?
Genau, wie ich schon selbst gesagt habe, Gedanken denken kann jeder. Genau, also wie versuchen wir das umzusetzen? Im Endeffekt kann man sich das Studium bei uns vorstellen wie so eine Art Spiel. Es ist sehr viel gamifiziert, aber nicht jetzt in der klassischen Gamification-Art, dass man irgendwie sagt, dann gibt es da Punkte und dann gibt es hier ein Badge und dann kriegst du eine Auszeichnung und dann sollst du irgendwie viel Spaß haben, weil das mit der extrinsischen Motivation ja immer nicht so gut funktioniert, nachhaltig. Was wir aus der Forschung mittlerweile wissen, was wir dann auch mal anwenden können. Genau, deswegen bei uns gibt es im Endeffekt verschiedene Level, insgesamt 21 Level, die die Studenten im Endeffekt durchlaufen können. Aufgeteilt in 2 verschiedene Phasen. Die ersten 6 Level sind das Kerncurriculum, die nächsten 15 Level sind das erweiterte Spezialisierungscurriculum, könnte man sagen. Die Studenten starten auf Level 0 und können dann sich im Endeffekt für Projekte einschreiben, am Anfang für 1, sobald sie 1 gemacht haben, fächert sich so ein bisschen der Baum auf und sie haben wieder neue Projekte zur Verfügung. Wir schalten das nicht frei, das passiert alles automatisch. Also wenn sie ein Projekt geschafft haben, dann werden automatisch andere Projekte für sie verfügbar. Das läuft alles über eine Plattform, in der das Ganze auch grafisch dargestellt ist. Und wenn sie so ein Projekt anfangen, dann kriegen sie im Endeffekt von uns nicht sonderlich viel, sondern sie kriegen eine Projektbeschreibung mit einzelnen Aufgaben, wo drin steht, beispielsweise schreibe eine Funktion, die das und das kann. Also irgendwelche Strings zum Beispiel bearbeitet oder Character oder irgendeine Programmieraufgabe. Und mehr gibt es von uns in der Regel nicht. Am Anfang teilweise noch so einzelne Introduction-Videos, die dann aber auch nach und nach wegfallen und die auch bei weitem nicht ausreichen, um die Aufgabe zu erledigen, sondern die Leute müssen dann im Endeffekt miteinander sprechen, weil auch die Aufgaben nicht immer so formuliert sind, dass sie gleich super einfach verständlich sind. Also die Leute sprechen miteinander, versuchen die Aufgabenstellung zu verstehen. Jeder bearbeitet individuell die Projekte. Sie dürfen sich aber natürlich austauschen, weil auch im echten Leben niemand alleine wirklich arbeitet, sondern die Leute in der Regel im Team arbeiten. Also auch diese ganzen Soft Skills lernen die Leute in dem Fall. Und dann gehen sie im Endeffekt hin und fangen an ihren Projekten zu arbeiten, ihren Code zu schreiben. Jeder Student kriegt für jedes einzelne Projekt ein Verzeichnis auf der Cloud, in dem er den Code im Endeffekt abspeichern und abgeben kann. Und wenn sie fertig sind mit ihrem Projekt, dann reichen sie es ein. Sobald sie es eingereicht haben, muss jeder Student für jedes Projekt 3 Peer Evaluations machen. Sprich, wir als Mitarbeiter schauen uns den Code in der Regel nicht an. Wir kontrollieren den auch nicht, sondern das machen die Studenten untereinander. Und was sie von uns kriegen, ist so eine Art Checklist, was sie alles kontrollieren sollen. Und wenn das passt, dann geben sie eine entsprechende Punktzahl, wenn nicht, dann nicht. Es gibt aber in dem Fall keine Noten, sondern es gibt einfach eine Punktzahl. Hat das Programm das gemacht, was es tun soll oder nicht? Relativ binär. Und an der Stelle versuchen wir auch, die Leute dazu zu bringen, dass sie tatsächlich sehr rigoros sind in der Evaluation. Und jetzt, wenn sich jemand viel Mühe gegeben hat, dann ist das gut. Und dann ermutigen wir die Leute, dass sie das den Leuten auch sagen. Ne? Also ich sehe, du hast dir viel Mühe gegeben, das ist klasse. Aber jetzt nicht aus Nettigkeit oder weil derjenige sich Mühe gegeben hat, auf einmal irgendwie mehr Punkte geben, weil das demjenigen nicht hilft, weil er dann nicht weiß, was er falsch gemacht hat. Und auch hinterher im Berufsleben kann ich mir 100-mal Mühe geben, aber wenn weiß ich nicht, das Programm nicht macht, was es soll, dann hebt die Rakete nicht ab und dann bringt es ja niemandem was. Ne? Und das dauert am Anfang ein bisschen, bis die Leute tatsächlich verstehen, dass sie sich einen Gefallen tun, wenn sie sich gegenseitig auf die Fehler hinweisen und wenn sie möglichst gründlich sind in der Evaluation, weil sie nur dann feststellen, was sie noch nicht können und was sie noch nicht richtig gemacht haben. Und das ist so ein bisschen das, was wir am Anfang immer versuchen, ihnen in die Köpfe zu kriegen, was sie aus dem traditionellen System nicht kennen. Fehler sind gut. Weil nur wenn ich einen Fehler finde, dann weiß ich, was ich noch nicht kann und dann kann ich mich verbessern. Wenn ich keine Fehler mache, dann wo soll ich denn dann anfangen? Ne? Und deswegen gibt es diese Peer Evaluations, wo die Leute sich eben gegenseitig den Code reviewen sozusagen. Für die ersten Projekte gibt es dann nochmal anschließend einen automatischen Test, wo wir quasi den abgelieferten Code gegen den Sample Code von uns testen. Aber später im Curriculum gibt es dann tatsächlich auch nur noch die Peer Evaluations. Und wenn man da durchkommt, dann hat man das Projekt bestanden, wenn nicht, dann nicht. Dann failt man das Projekt. Ja, es gibt Failure, aber Failure hat keine Konsequenz. Denn ich kann das Ding einfach nochmal machen und nochmal abgeben. Und wir haben kaum jemanden, der ein Projekt beim ersten Mal besteht. Das gibt es sehr, sehr selten. Es gibt Leute, die machen das 10, 15 Mal, bis es dann durchkommen. Es gibt da so kleine Mechanismen, dass wenn man öfter das nicht schafft, dann die Zeit wieder zum Wiedereinreichen verlängert wird, dass die Leute nicht einfach immer wieder einreichen, um zu checken, habe ich es jetzt geschafft, sondern sich wirklich Gedanken machen und inhaltlich auch die Fehler verstehen. Also im Endeffekt geht es immer um Verständnis, Kompetenzbildung und nicht einfach nur den Code zum Funktionieren kriegen, weil das bringt mir im Endeffekt lerntechnisch ja nichts.
Das bedeutet am Ende auch, dass die Leute gegebenenfalls ziemlich unterschiedlich durch das Curriculum laufen, oder? Es kann ja sein, dass manche dann schneller sind und andere mehr Zeit brauchen, um das zu machen.
Absolut, ja.
Und wie ist es so gedacht, wie lange es ungefähr läuft, also bis man alle Levels durchgemacht hat?
Also ich würde sagen, im Schnitt brauchen Leute für das Kerncurriculum, also die ersten 6 Level, so 12 bis 14 Monate. Mhm. Es haben scheinbar die schnellsten schon mal in 6 geschafft. Das ist aber, glaube ich, sehr ambitioniert, gerade jetzt, wir sind ja gerade in so einem hybriden Setting, wo viele Leute auch remote arbeiten, was dann nochmal eine zusätzliche Herausforderung ist. Und im längsten Fall 18 Monate, weil wir für das Core nochmal so einen Tracker haben. Das Ganze nennt sich Black Hole. Das ist eine Art schwarzes Loch, was versucht, die Studenten alle anzuziehen und zu absorbieren. Und indem die Studenten Projekte erfolgreich abschließen, sammeln sie Punkte. Und diese Punkte wiederum werden konvertiert in quasi zusätzliche Tage, die mein Black Hole quasi von mir entfernt ist und mich noch nicht absorbiert. Und so stellen wir quasi sicher, dass die Leute bei der Sache bleiben und auch so einen gewissen Mindestfortschritt machen, zumindest während des Core-Curriculums. Das wird dann für die Spezialisierungsphase abgeschaltet. Da können die Leute tatsächlich komplett frei machen, was sie wollen. Und das kann dann auch, je nachdem, ob die Leute nebenher arbeiten oder das in Vollzeit machen, kann das eine Sache sein von 1,5 Jahren bis 3 Jahren nochmal. Also ich würde sagen, alles zwischen 1,5 Jahren, wenn derjenige nur das Core macht, bis zu 5 Jahren, wenn die Leute tatsächlich komplett durchgehen und bei Level 21 aufhören. Das ist aber auch wiederum Entscheidung der Studenten. Also alles, was die Leute hier machen, entscheiden sie selbst. Und dafür tragen sie auch Verantwortung. Also wenn jemand jetzt sagt, ich habe jetzt keine Lust, 2 Wochen zu arbeiten, dann ist das in Ordnung. Dann ist das aber auch das Problem der Person, wenn sie dann irgendwann absorbiert wird. Und wir sind da gerade am Anfang, oder bin ich jetzt in meiner Funktion dahinterher und versuche mit den Studenten im Kontakt zu sein, weil wir merken, dass die Leute, so wie wir sie kriegen, mit der Bildung, die sie haben, überhaupt nicht in der Lage sind, sich teilweise selbst zu organisieren und ihre Ziele zu setzen und so runterzubrechen, dass sie tatsächlich am Ende fertig sind. Und das ist entsprechend ja auch eine Kompetenz, die ich brauche, wenn ich irgendwann vielleicht mal selbstständig arbeite, dass ich eben Deadlines einhalten kann und mich selbst strukturiere. Und das müssen die Leute eben auch erstmal lernen. Und da versuchen wir so eine Balance zu finden zwischen zum einen den Leuten das schon auch noch da so ein bisschen Freiraum zu geben, das zu lernen und auch Kapazitäten freizuhalten, dass sie das lernen am Anfang. Und aber gleichzeitig eben auch zu sagen, es braucht ein gewisses Mindestcommitment, weil das ansonsten einfach ausufert. Also wir wollen hier ungern jemanden haben, der nach 10 Jahren noch hier sitzt und sagt, so, wir machen jetzt mal ein zweites Projekt. Dafür gibt es eben diese Mechanismen. Aber an sich versuchen wir immer für die Leute individuelle Lösungen zu finden. Ne? Also wenn ich sehe, da ist jemand, der einfach auf gut Deutsch seinen Arsch nicht hochkriegt und es nicht versucht und dann auf einmal feststellt, ups, morgen ist mein Black Hole dran und dann bin ich raus, na, dann bin ich nicht sonderlich gewillt, demjenigen da nochmal aus der Patsche zu helfen. Wenn jemand aber frühzeitig auf mich zukommt und sagt, hey, irgendwie ich tue mir schwer, mich zu strukturieren und ich kriege das irgendwie nicht hin und ich struggle hin mit dem Projekt und ich habe vielleicht da noch privat was, dann versuchen wir da immer eine Lösung zu finden. Es gibt auch noch einen zusätzlichen Mechanismus, dass die Leute für eine gewisse Zeit dieses Black Hole stoppen können, also diese Deadline, wenn wir jetzt irgendwie sagen, es gibt gesundheitliche Probleme oder einen Todesfall in der Familie oder sonst, oder einen Job, wir müssen es, also wir erfragen das im Detail auch nicht, das können die Leute eben auch selbst entscheiden, wann sie ihr Black Hole einfrieren und wie lange. Und wenn sie das aber dann machen, dann müssen sie auch das wiederum verantworten und dann können sie in der Zeit eben nichts einreichen und wenn sie dann früher zurückkommen wollen, dann können sie das machen und dann müssen sie aber eben dazu stehen. Also dieses Thema Eigenverantwortung und Entscheidungen treffen, das ist was wir über den gesamten Prozess des Studiums sowohl in den Projekten als auch in allem drumherum versuchen, den Leuten beizubringen. Und eben diesen Raum zu schaffen, dass sie wieder wissen, wer sie sind und was sie machen und das dann auch hinterher idealerweise gesellschaftlich fortführen können.
Das ist ja gar nicht so einfach, oder? Leuten beizubringen, eigenverantwortlich anders zu arbeiten, wie sie bisher ihr ganzes Leben gearbeitet haben. Wie geht ihr daran?
Ja, das ist sehr schwierig. Meine Erfahrung ist, es ist sehr schwierig, den Leuten das beizubringen und zu lehren. Mhm. Eine Erfahrung, die wir oft machen, ist, dass es über Erfahrung sehr gut funktioniert, aber auch nicht unbedingt direkt bei der ersten Erfahrung. Mhm. Wir haben dem Studium also ein kurzer Exkurs zu unserem Auswahlprozess. Wir schauen uns weder den Lebenslauf noch die Abschlüsse noch irgendwas von unseren Bewerbern an, sondern das Einzige, was die Leute bei uns machen müssen, um zum Studium zugelassen zu werden, ist, sie müssen 2 Online-Spiele bestehen. Da geht es ein bisschen um Erinnerungsfähigkeit und algorithmisches Denken. Und wenn sie da durchkommen, dann werden sie eingeladen zu einem 4-wöchigen Bootcamp, das heißt bei uns Piscine, aus dem Französischen, als Swimmingpool quasi, in den sie reingestoßen werden ins kalte Wasser und dann schauen sie, ob sie da schwimmen können. Und das dauert im Endeffekt 3,5 bis 4 Wochen. Und in der Zeit versuchen wir den Leuten einen Eindruck zu geben, wer wir sind als Community, wofür wir stehen, was unsere Werte sind, wie unser Lernansatz, das Peer-Learning funktioniert. Und tatsächlich auch, was Coding ist, weil viele Leute, die sich bewerben, haben noch nie eine Zeile Code geschrieben. Und im Endeffekt sind wir eine Coding-School. Das sollte den Leuten ja schon auch gefallen. Ne? Genau, und im Endeffekt ist das, würde ich sagen, versuchen wir da eine Erfahrung zu kreieren, die den Leuten die Augen öffnet. Und das scheint ziemlich gut zu funktionieren. Wir haben in der letzten Woche immer so ein Reflexionsmeeting, wo wir dann mit allen nochmal drüber sprechen, irgendwie, was haben wir gelernt und wo waren wir am Anfang und wo sind wir jetzt. Und das Lustigste war, wir hatten einmal einen Fall, wo jemand sich dann quasi zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ja, er hätte sich da beworben und er, basierend auf dem, was er gelesen hätte online, hätte er nicht wirklich geglaubt, dass das tatsächlich alles so läuft, wie das beschrieben wird. Und jetzt hätte er das erfahren und das wäre ja überkrass und er hätte sowas noch nie erlebt, aber er wäre sich noch nicht ganz sicher, ob das nicht tatsächlich noch ein Fake ist. und er wird es jetzt mal so weitermachen und er fände es echt cool und es wird ihm so ein bisschen die Hoffnung in die Menschheit wiedergeben. Das ist ganz lustig, sowas hören wir öfter. Aber er ist noch so ein bisschen skeptisch, weil er hat bisher eigentlich nur andere Erfahrungen gemacht und dass es jetzt tatsächlich eine Community gibt, in der es okay ist, Sachen nicht zu schaffen und in der es okay ist, dass man Sachen lernt und sich gegenseitig Sachen beibringt und irgendwie jeder willkommen ist, das ist so ein bisschen, dem traue ich noch nicht so ganz. Genau, und das versuchen wir natürlich dann übers Studium auch immer wieder, diese Erfahrung zu schaffen, klein anzufangen und die Leute auch da ins kalte Wasser zu werfen und zu sagen, und sie dann vor allem, ich glaube, das ist vielleicht was, sie auch wertschätzend, wie sagt man denn auf Deutsch, accountable, zur Rechenschaft zu ziehen.
Ja, genau.
Ohne zu sagen, du hast jetzt hier was falsch gemacht oder du bist jetzt ein schlechter Mensch, sondern zu sagen, du bist nach wie vor du und wir heißen dich willkommen und du bist grundsätzlich ein toller Typ oder eine tolle Frau. Gleichzeitig hast du eine Entscheidung getroffen, die jetzt zu dem geführt hat und das Wichtigste ist jetzt, dass du verstehst, was passiert ist und dass du daraus lernst. Und solange du daraus lernst, bist du am richtigen Ort und bist du bei uns immer willkommen. Ne? Es hat natürlich Grenzfälle, wenn es jetzt um irgendwelche Belästigungsthemen oder sowas geht. Das ist schon was, wo wir auch ganz klar sagen, es gibt No-Gos und da sind wir auch relativ radikal. Aber wir haben grundsätzlich eine Three-Strikes-Out-Policy. Das heißt, nur weil man mal ins Fettnäpfchen trifft oder nur weil man mal was falsch macht, ist man nicht gleich raus. Sondern wir versuchen anzuerkennen, dass jeder, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber fehlbar ist und jeder mal Fehler macht. Aber solange die Leute aus ihren Fehlern lernen und wir sehen, dass die Leute sich bemühen und versuchen, im Endeffekt besser zu werden, wir sind eine Schule. An welchem Ort soll man das denn sonst machen? Und dadurch, dass man es an den anderen Schulen nicht kann, machen wir es halt hier und versuchen eben diesen Ort zu schaffen, wo die Leute wieder lernen, dass es okay ist, Fehler zu machen, dass man aber gleichzeitig aus daraus lernen sollte und es nicht nochmal macht. Ne? Fehler einmal zu machen ist okay, einen Fehler nochmal zu machen ist unnötig. Und deswegen diese Wertschätzung zu erfahren und gleichzeitig aber irgendwie ernst genommen zu werden im Sinne von, das hast du entschieden und das ist jetzt deine Verantwortung und die trägst du auch und die nehme ich dir auch nicht ab. Und wenn dein Black Hole übermorgen ausläuft, ja, dann läuft es übermorgen aus. Dann quasi, wie können wir dir helfen? Wie können wir noch Leute mobilisieren, die dir helfen? Aber grundsätzlich ist es jetzt deine Verantwortung. Und das, glaube ich, hilft, gerade wenn die Leute es dann mal schaffen und irgendwie merken, okay, krass, ich habe das entschieden und ich habe das verantwortet und es war zwar nicht richtig, aber es ist trotzdem okay. Ich glaube, das muss man einfach oft machen und das muss sich oft wiederholen und dann stellt sich da so eine, dann wird aus den Werten, die man auf dem Papier hat, wird dann tatsächlich eine Kultur, in der diese Werte gelebt werden und das ist so ein bisschen das, wo wir dran arbeiten, tagtäglich.
Sehr cool. Ihr habt unten, habe ich gesehen, auch so ein kleines Regenbogenposter. Wie versucht ihr diese Sachen umzusetzen, also dass ihr offen seid für alle möglichen Menschen und dass ihr die auch wirklich hierher bekommt, weil es ist ja sozusagen nicht nur eine Frage von den Leuten den Eintritt zu erlauben, sondern auch denen zu zeigen, dass sie hierher gehören vielleicht.
Das ist eine gute Frage. Wie kommen wir denn an die ran? Und
oder wie ist eure Erfahrung bisher? Also vielleicht kommen die auch von selber schon.
Also wenn man sich mal die Schule von außen anschaut und jetzt unsere Rolle im Bildungssystem, sind wir so ein, gerade in Deutschland, da ist so eine neue Schule, die macht aus, das ist so ein bisschen Waldorfschule.
Alle dürfen mitmachen.
So genau, wir sind alle ganz nett zueinander und wir Failure ist okay und so, ist so ein bisschen, klingt ein bisschen nach rosa Wolke, ne? Ja. Was wir grundsätzlich auch versuchen zu machen, aber eben trotzdem mit der Striktheit, dass wir die Leute zur Verantwortung ziehen. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir neu sind, birgt natürlich für jeden, der sich bei uns bewirbt, ein Risiko, weil keiner weiß, machen die tatsächlich das, was sie sagen, was sie machen und kriege ich danach einen Job oder kann ich danach das machen, was ich machen will. Mhm. Das ist ja wirklich für die Leute sehr, sehr risikobehaftet, wenn sie sich bei uns bewerben. Und deswegen sind wir auch dankbar um jeden, der jetzt gerade am Anfang bei uns sich bewirbt und bei uns studieren anfängt, weil wir im Endeffekt die Leute eher als Pioniere sehen. Weil auch die, also ohne die könnten wir das nicht machen. Ne? Und ohne die Leute, die den Mut haben, solche Wege mitzugehen, könnten wir solche, ich nenne es jetzt mal Leuchtturmprojekte, in der Hoffnung, dass es tatsächlich auch ein Leuchtturm wird, könnten wir sowas natürlich nicht machen. Und ich glaube, dass sowas insbesondere attraktiv ist für Leute, die eben im traditionellen System einfach keinen Platz finden. Mhm. Ne? Also jetzt jemand, der mit gutem Abi-Abschluss auf der Suche ist nach einem Studienplatz, naja, warum, also der, wenn der wirklich unsere Vision teilt, ne? Und dafür brauchst du ja schon sehr viel Reflexion, würde ich sagen, um das zu sehen. Du musst dich auch von so ein bisschen den gesellschaftlichen Stereotypen abgrenzen können, weil gesellschaftlich ist einfach das Studium an der Uni, an einer renommierten Uni, noch das, was irgendwie toll ist. Und damit kriegst du einen Job und das ist irgendwie das, was man haben will, angeblich.
Und man kriegt auch einen standardisierten, sozusagen in Anführungszeichen, Abschluss, ne? Mit einem Bachelor, Master.
Und da weiß ich, damit komme ich zwar irgendwo rein, Wir wissen zwar, dass in den Unternehmen selbst nach wie vor nach Abschlüssen quasi gecastet wird, aber die Leute dann regelmäßig wieder rausgeworfen werden, wenn sie im Endeffekt eben nicht kreativ und eigenverantwortlich etc. sind. Also da sehe ich schon noch so ein Mismatch zwischen dem, was kommuniziert wird und dem, was agiert wird. Aber deswegen glaube ich, dass wir gerade die Leute, die nicht ins klassische System passen, weil sie beispielsweise gesundheitliche Schwierigkeiten haben oder jetzt mit Standard, also mit dem Druck auch oder diesem Leistungsdruck, ne, ich darf jetzt nicht versagen und ich muss heute abliefern und irgendwie dann haben wir noch Prüfungen und sowas, die damit einfach nicht klarkommen. Dazu muss man sagen, wir haben auch Prüfungen am Anfang während des Kurses, aber das läuft anders, weil auch da Failure im Endeffekt nichts Negatives ist. Ich schreibe eine Prüfung und wenn ich die bestehe, dann quasi werde ich wieder freigeschaltet fürs nächste Level. Wenn ich sie nicht bestehe, gibt es keine Konsequenz, außer dass ich nächste Woche das Gleiche nochmal probieren kann. Und für uns ist es auch weniger, dass wir sehen, was die Leute können, als mehr eine Selbstevaluation, dass die Leute sehen, okay, was habe ich jetzt tatsächlich gelernt, was kann ich schon, was kann ich noch nicht, wo muss ich nochmal nachhaken. Aber zurück zum Thema, ich glaube, dass gerade die Leute, die eben im traditionellen System nicht unterkommen, für die ist es ja eine Riesenchance. Ne? Da ist auf jeden Fall jemand, der guckt nicht nach meinem CV, der braucht keinen Abschluss, da werde ich im Endeffekt angenommen, wie ich bin. Und ich glaube, das ist wo wir vielleicht Glück hatten, dass gerade jetzt in dem ersten Halbjahr wir genau diese Leute angezogen haben. Ich habe in meiner eigenen Vergangenheit noch nie so einen diversen Haufen Menschen gesehen. Also es ist verrückt. Die Berliner bei uns im Team, für die ist es nicht so verrückt. Ich habe die letzten 9 Jahre in München gelebt. Für mich ist das völlig verrückt, wie unterschiedlich die Leute sind, die hier zusammenkommen und wie wertschätzend sie trotzdem miteinander umgehen. Und ich glaube, jetzt mittlerweile haben wir das Glück, dass wir diese Community einmal haben. Und sobald jetzt jemand reinkommt, der irgendwie sagt, boah, wie uncool, der wird halt sofort irgendwie, da heißt es dann nicht, ja, okay, du bist jetzt hier der Bulli, der irgendwie cool ist, sondern das wird sofort, hey, komm, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht konform mit unseren Werten, das geht so nicht. Entweder du passt dich an oder du gehst wieder. Ich glaube, dass wir da tatsächlich schon möglicherweise an einem Punkt sind, wo sich das Ganze verselbstständigt und die Community sich selbst gesund hält, wenn man das so will. Und wir versuchen da als Team gerade über so Arbeitstreffen, wo wir über unsere eigenen Werte sprechen und über die Kultur, die wir versuchen zu leben. Und wenn irgendwelche Sachen aufpoppen, dass wir das versuchen, sehr gründlich aufzuarbeiten und zu sagen, an welcher Stelle quasi passt es nicht zu unseren Werten, wie gehen wir jetzt damit um? Da haben wir tatsächlich sehr viel Zeit und Gedanken auch rein investiert, jetzt im ersten halben Jahr, um eben die richtige Richtung vorzugeben und das richtige Signal zu senden, was dann idealerweise eben von der Community aufgenommen wird und dann weitergetragen wird. Weil irgendwann, wenn wir hier mal, weiß ich nicht, die Schule ist ausgerechnet für eine Kapazität von 600 Leuten. Wenn wir da mal sind, dann sind wir gar nicht mehr in der Lage, jeder einzelne Hickhack und jede einzelne Streiterei uns da einzuschalten. Ne? Ja. Dann ist es was die Community selbst machen muss. Und das haben wir jetzt versucht, im ersten halben Jahr so ein bisschen zu kalibrieren. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Der Max hatte auch grundsätzlich sehr viel Erfahrung im Bereich Governance, was natürlich hilft. Und dann ist es einfach die Diversität der Leute. Also da fühle ich mich jetzt würde mich jetzt mal eher als Normalo bezeichnen, so äußerlich. Komme ich mir teilweise schon eher als Außenseiter vor, tatsächlich. Genau, aber es ist super cool, man lernt da super viel, auch mit den verschiedensten Leuten umzugehen, man wird sensibilisiert. Da kommen auch immer wieder jetzt Anregungen dann aus der Studentenschaft zum Studierendenschaft, also zum Thema auch Verwendung von Pronomen und sowas, was vorher nie auf meiner Agenda war oder auf meinem Radar, so muss man sagen. Wird dann irgendwann selbstverständlich, dass man da irgendwie drauf achtet. Wir hatten dann auch die Fälle, wo es so ein bisschen die Gegendynamik kommt, hey, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt über jedes Wort, was ich mache, Gedanken machen muss, dann ist das Hemmnis, irgendwo was zu schreiben, so groß, dass ich mit der nicht mehr interagiere. Ne? Also da muss man versuchen wir vorsichtig zu sein, dass wir da die richtige Balance finden, dass es nach wie vor ein Raum ist, in dem ich frei sagen kann, was ich denke und gleichzeitig aber quasi sensibilisiert bin, dass es Leute gibt, die eventuell sensibel darauf reagieren. Und gleichzeitig aber auch an der Stelle wieder, wenn es quasi eine gut gemeinte Nachricht war, die schiefgegangen ist, dann ist es in Ordnung, solange ich daraus lerne. Ne? Und aufrichtig dann sage, hey, sorry, irgendwie war nicht mit Absicht, tut mir leid, habe ich nicht so gemeint. Und gleichzeitig die Leute aber auch sagen, wenn ihnen was nicht passt. Also Kommunikation ist da, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir uns viel Gedanken drüber machen, wo wir die Leute auch immer wieder einladen in verschiedenen Kreisen und Meetings und so weiter und so fort.
Wenn ich jetzt, also in dem Podcast soll es ja auch ein bisschen darum gehen, zu überlegen, wie kann man diese Ideen, die jetzt zum Beispiel ihr habt für die Lehre, wie kann man das in die Welt raustragen? Mhm. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin irgendwie eine Uni oder ein Forschungsteam oder was auch immer, oder ich will eine Uni aufbauen und ich möchte so diese Ideen zu uns holen.
Ja.
Da muss, also, weißt du, worauf ich hinaus will, so ein bisschen, wie kann ich das machen und was muss ich eigentlich selber dafür können und mitbringen, um das machen zu können?
Ich glaube, man selbst muss immer bereit sein, sich selbst zu ändern und dazu zu lernen. Ich glaube, dass es nichts gibt, was ich jetzt unbedingt können muss. Ich darf nur nicht irgendwie starr sein in meinem Mindset. Dann geht es irgendwie alles und dann kommen da vielleicht Herausforderungen und ich kriege am Anfang die Sachen nicht gleich so hin, wie ich sie haben will. Aber solange ich bereit bin, auch selbst davon zu lernen, ist es ja dann nicht mehr schlimm. Ansonsten glaube ich, ein guter Punkt zu starten ist gar nicht unbedingt mit den konkreten Lehrmethoden, sondern eher mit diesem ganzen Thema Value und Mindset. Und für mich ist ein ganz wichtiges Thema Vertrauen. Trauen versus Kontrolle, wo wir in Deutschland diese bescheuerte Rede, wie heißt es, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Ja.
So, oh Gott, können wir das irgendwie
umdrehen?
Aus allen Gehirnen radieren, wegradieren, was natürlich schwierig ist, ne? Was ist auch, wenn man sich anschaut, wie funktioniert das Gehirn, je älter die Leute werden, desto schwieriger wird es ja, sowas wieder rauszukriegen. Deswegen finde ich das so schön, jetzt bei den Kindern zu sehen, da die machen das noch alles so, wie das eigentlich, wie wir mittlerweile auch von der Wissenschaft wissen, wie es gut wäre. Ich glaube, Vertrauen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist was, glaube ich, jetzt in verschiedensten Dynamiken, die sich gerade gesellschaftlich zeigen, sei es in der Bildung, sei es auch mit Themen wie Corona, Gesundheitspolitik, ne, Infektionsschutz. Aber in allen möglichen Bereichen, finde ich, fehlt oft Vertrauen. Und wenn mir jemand nicht vertraut, dann nimmt er mir ja quasi schon die Chance, selbst Verantwortung auch zu übernehmen. Ich persönlich habe da noch nicht so richtig einen Ausweg gefunden, weil das System, so wie es ist, sich ja super selbst erhält. Ne? Die Leute, die Verantwortung übernehmen und damit auch die Kontrolle haben, die ermöglichen denen, die Kontrolle abgeben, natürlich ein sehr bequemes Leben. Weil wenn ich selbst keine Entscheidung treffen muss und keine Verantwortung übernehme, naja, dann was gibt es denn Besseres? Ne? Ich kann mich den ganzen Tag zurücklegen, mache einfach das, was mir gesagt wird und dann bin ich vielleicht nicht immer happy, aber an sich geht es mir doch gut. Ne? Ich verdiene gutes Geld und kann irgendwie am Wochenende ein bisschen Fußball gucken und mir ein Bier holen und dann, wenn ich nicht mehr vom Leben erwarte, ist das doch ein tolles Leben.
Ist die Frage, ob das wirklich so die Menschen wirklich, also die meisten Menschen wirklich so sind. Also die Leute, die ich kenne, sind halt nicht so, dass sie das wollen.
Genau, und das ist das, ich glaube, dass kein Mensch eigentlich so ist.
Ja.
Aber ich glaube, dass wir in dem System, in dem wir gerade sind, die Leute genau dahin erziehen, dass sie nach und nach lernen, Verantwortung abzugeben, nach und nach lernen, sich selbst aus den Augen zu verlieren und die innere Stimme einfach komplett ausblenden. Und selbst wenn sie sie hören und wissen, was sie wollen, dann müssen sie so viel anderes. Aber ich muss doch jetzt noch eine Bachelorarbeit schreiben. Aber ich muss doch da jetzt gute Noten kriegen, um einen Abschluss zu kriegen. Und ich glaube, ein Schritt ist da, und das sage ich den Studenten immer, lass das Muss weg. Also die Begriffe, ich muss und ich kann nicht, einfach komplett streichen, ersetz sie mit will und schau, ob es immer noch für dich stimmt. Und wenn es stimmt, dann tu es. Und wenn es nicht stimmt, dann tu es nicht. Ne? Wenn du einen Bachelor-Abschluss haben willst, dann solltest du wissen, warum. Und wenn das so ist, dann mach's. Also ne? Übernimm Verantwortung und gestalte dein Leben, wie du es haben willst. Aber sei dir darüber bewusst, was du willst. Und da geht es dann so ein bisschen ums Thema Locus of Control. Kontrollier selbst, was du machen willst und lass dich nicht fremdbestimmen. Und ich glaube, wenn man in jetzt klassischen Lehren, ich meine, es ist, wenn ich jetzt, ist im Endeffekt wie im Gehirn, ne? Da sind Muster angelegt und Bahnen gezogen und Systeme etabliert, die einfach so aufzubrechen und neu zu machen, funktioniert ja nicht. Aber ich glaube, wenn man anfängt, den Leuten ein bisschen mehr Vertrauen zu geben, ich glaube, das kostet mehr Zeit, das kostet mehr Ressourcen, aber auch nur am Anfang, weil ja im Endeffekt, wenn man sich anschaut, mit wie vielen Leuten wir diese Schule hier gerade fahren.
Mit wie vielen Leuten fahrt ihr die?
Also wir sind 6 Leute im Kernteam, dann noch ein paar Leute, die quasi uns zuarbeiten. Und wir haben 600 Studenten. Also das ist mit normalen Teamgrößen und Zuständigkeiten, wenn wir jetzt noch Lehrer hätten und den ganzen Kram, hätten wir einen viel größeren Personalstock. Meine Vision war an der Uni immer mal einen Kurs zu machen, wo es keinen Inhalt gibt. Einfach einen Blankokurs und zu sagen, hey Leute, schön, dass ihr hier seid. Wir haben jetzt 15 Semesterwochenstunden oder wie viel auch immer. Was wollen wir denn machen? Und die Leute da auch langsam ranführen. Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, so macht jetzt, was ihr wollt. Hier grüne Wiese, viel Spaß. Aber dass man langsam anfängt, den Leuten mehr Vertrauen zu geben, dass man langsam anfängt, den Leuten wieder mehr Eigenverantwortung zu geben. Ich glaube, es gibt auch so Ich hätte immer gerne die Leute, die Prüfungsaufgaben erstellen lassen. Warum machen wir das als Mitarbeiter? Das ist doch völlig unnötig. Können wir uns Energie sparen, indem wir einfach die Studenten die Prüfungsaufgaben erstellen lassen? Das erfordert für die Perspektivenwechsel, das schult Empathie, das schult nochmal irgendwie Behandlung des Themas von einer anderen Perspektive. Die können sich gegenseitig die Prüfungsaufgaben auch dann evaluieren und schauen, ist es eine gute Aufgabe oder nicht, woran mache ich das fest? Und im Team diskutieren, welche Kriterien definieren wir jetzt für uns als Gemeinschaft, um diese Prüfungsaufgaben zu evaluieren. Also auf einem ganz anderen Level dann mit den Leuten zu interagieren, schon noch als Lernbegleiter aufzutreten, die Leute dann nicht allein zu lassen, aber das Lernen selbst, die Gestaltung selbst den Studenten zu übergeben. Und ich glaube, das kann man auch in einem normalen Kurs, wenn es jetzt um, ich nehme jetzt mal kein Thema, weil ja. Trete ich nachher irgendwann um Schlips, aber kann man, glaube ich, mit jedem Thema machen. Ne? Ich frage mich oft, wie kann man das, was wir machen, jetzt auf die Themen, mit denen ich mich in meiner Vergangenheit eher beschäftigt habe, also Thema zum Beispiel Produktentwicklung, wie kann man da Elemente übernehmen? Aber ich glaube, das geht im Kleinen. Und wenn man einfach mal anfängt, den Leuten wieder mehr zu vertrauen, den Leuten mehr Freiheiten lässt, und natürlich wird es da Fälle geben, wo Leute dann das System missbrauchen, in Anführungsstrichen, und ausnutzen und dann hinterher einen Abschluss haben, den sie vielleicht eigentlich nicht verdienen. Mhm. Ich persönlich denke mir da, wo ist das Problem? Im schlimmsten Fall kriegt derjenige irgendwo einen Job, weil die Leute nicht gescheit gecastet haben und nicht mit der Person gesprochen haben. Aber ein Abschluss sagt mir ja noch nichts über die Person. Und spätestens, wenn derjenige für mich arbeitet, sehe ich, der kann das eigentlich gar nicht. Und dann ist er nach der Probezeit wieder raus.
Ja, es ist ja auch die Frage, will ich so viele Regeln und Sachen einführen, nur um diese Einzelfälle zu verhindern, mit der gleichzeitigen Sache, dass ich, wenn ich so viel Regel einführe, dass ich den Großteil der Leute, die ja Bock haben, hier sind, weil sie was machen wollen, und es gilt für eine Schule genauso wie für eine Firma oder anderswo, will ich die Leute, die eigentlich das richtig machen wollen, bestrafen oder einengen, nur weil es ein paar Leute gibt, die das dann vielleicht ausnutzen.
Absolut. Und ich glaube, auch da ist es eine Balancefrage. Bei uns ist gerade während der Piscine, während der Auswahl, da schauen wir schon immer so ein bisschen nochmal, ob die Leute mogeln oder nicht. Aber auch mehr aus der Motivation, dass wir sagen, wenn wir jetzt die Leute mit dem falschen Mindset als Studenten aufnehmen, dann schaden wir damit den Leuten, die den richtigen Mindset haben, weil essentiell im Endeffekt die wichtigste Ressource die Studenten sind. Aber ansonsten, wenn die Leute einmal hier sind, also ob die jetzt hier cheaten oder nicht, ich weiß, dass es alle Ergebnisse für alle Projekte online gibt. So, wenn die da Bock drauf haben, dann können die das copy-pasten, haben nichts gelernt und kommen ins nächste Level. Aber irgendwann funktioniert das nicht mehr, weil irgendwann checken sie gar nichts mehr, weil die Projekte aufeinander aufbauen. Und dann lernen sie früher oder später, dass sie sich selbst ins Fleisch schneiden. Ne? Und ich finde, das ist dann was, wo ich sage, deine Verantwortung. Ne? Wenn du hier bist, um zu lernen, dann kannst du lernen. Wenn du hier bist, um nichts zu lernen, dann wirst du nichts lernen. Ich übernehme nicht die Verantwortung für dich, dein Leben zu gestalten. Das ist dein Bier. Du musst wissen, was du willst und was du nicht willst. Ich glaube, das ist was man einfach grundsätzlich ausweiten kann in allen Bereichen. Mehr Vertrauen, mehr Eigenverantwortung, aber die Leute eben da wertschätzend an die Hand zu nehmen und nicht gleich sagen, beim ersten Mal hast du nicht geschafft, jetzt bist du raus. Da so ein bisschen die Balance finden.
Perfekt, super. Wir kommen so langsam zum Schluss. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich jetzt noch gern erzählen, das habe ich jetzt noch nicht gesagt?
Ich glaube, es sind so ein paar Kernansichten, die allgemein helfen. In jedem Bereich. Das ist in der Bildung so, das ist in der jetzt Forschung so, um die Wissenschaft mal ganzheitlich zu sehen. Das ist aber auch in anderen Bereichen der Gesellschaft so. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir weniger Ressourcen und Aufmerksamkeit auf Regeln geben sollten. Weil wenn man sich überlegt, warum gibt es Regeln, dann ist ja jede Regel mal aus einem idealerweise guten Grund oder zumindest mit einem Grund entstanden. Und das kann man jetzt ganz grundlegend sich anschauen, wenn es darum geht, wie Menschen in einer Gemeinschaft Gesellschaften bilden. Ja, die definieren auch irgendwann Regeln aus einem bestimmten Grund, weil sie sich, in der Regel geht es immer um irgendwie Sachen einfacher machen, Sachen effizienter machen. So ist der Mensch halt gebaut, sieht man auch im Gehirn. Und für mich ist es so absurd, wenn man irgendwann den Grund der Regel vergisst. Und ich habe so einen Artikel geschrieben bei LinkedIn, als ich wieder an der TU, als es mir zu viel wurde. Das war so zur Zeit, als Corona, als wieder Präsenzprüfungen während des Lockdowns möglich waren. Und ich habe es gestern Abend wieder gesehen, Wolfsburger Bürgermeisterwahl, Livestream aus dem Rathaus. Wenn Regeln befolgt werden und der Zweck, für den die Regel eigentlich existiert, so völlig außer Acht gelassen wird, dann ist für mich die Regel ad absurdum geführt, weil ich brauche mich nicht mehr an die Regel halten. Und es ist so grundsätzlich, wenn jemand etwas macht und damit den Zweck erfüllt und damit niemandem schadet, dann ist es in Ordnung. Wenn jemand dabei die Regel, also das Mittel zum Zweck, nicht befolgt und trotzdem den Zweck erfüllt und damit niemandem schaden, finde ich, ist das was okay ist. Also ich finde, da sollten wir in allen Bereichen auch selbst in der Lage sein, das darüber nachzudenken und diese individuellen Entscheidungen zu treffen. Das wiederum erfordert dann Diskussionen oft auch und Gespräche, und es ist nicht so einfach, aber für mich macht es das lebenswerter, und alles andere ist für mich wenig sinnvoll. Und dann eben zu schauen, wenn derjenige sich an die Regel hält, aber der Zweck nicht mehr erreicht wird, dann ist das trotzdem schlecht. Ja. Und das ist, ich war jetzt in Dänemark und die haben Lust, also schönerweise, für mich ist es ein bisschen hoffnungsstiftend, haben so ein ganz anderes Mindset, auch was Regeln angeht. Habe mich auf der Rückfahrt auf der Fähre mit einem älteren deutschen Mann unterhalten, der auch meinte, wenn bei den Dänen im Endeffekt es eine Ansage gibt, dann gibt es da eine Regel und an die wird sich gehalten. Punkt. Weil die Leute quasi der Regierung vertrauen, dass diese Regel sinnvoll ist. Oder der Autorität, die diese Regel festlegt, oder der Gemeinschaft. Im Endeffekt sind die Autoritäten in unserem System eigentlich auch nur gewählte Vertreter und damit wiederum die Gemeinschaft. Also wenn da ein Vertrauen existiert, auch in diese Richtung, dass das, was vorgegeben wird, sinnvoll ist, dann habe ich kein Problem, mich an eine Regel zu halten. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass die mich verarschen, dann habe ich ein Problem, mich an die Regel zu halten. Ja. Und genauso umgekehrt, wenn ich mich dann... Und so ist da ein bisschen die Mentalität in Deutschland. Ne? Sobald es irgendwas geregelt werden soll, da muss die Regel bis ins kleinste Detail aufgeschlüsselt werden. Und jetzt zitiere ich den Herrn, mit dem ich gesprochen habe. Und sobald die Regel dann bis ins Detail aufgeschrieben wurde, in einer Verordnung, die seitenlang ist und kein Mensch mehr versteht, dann gehen die Leute hin und versuchen, die Lücke in der Verordnung zu finden, um die Verordnung wieder zu umgehen. Wo ich mir denke, wo sind wir denn? Und das ist so das, wo ich mir denke, also da mache ich eine einfache Regel. Und für mich ist es, also jetzt gehen wir dann tatsächlich auf die größere Ebene, ne? Wenn man sich anschaut, Gewaltenteilung in der Gesellschaft, und das haben wir runtergebrochen in jeder Organisation irgendwo. Es gibt die Leute, die machen die Regeln, dann gibt es die Leute, die führen die Regeln aus, und dann gibt es die Leute, die bewerten, ob die Handlung entsprechend der Regel ausgeführt wurde. So, Punkt, aus Ende. Und dann kann es auch eine Regel geben, die vielleicht ein bisschen unscharf kommuniziert ist, wo der Zweck aber ganz klar ist. Und wenn ich dann diesen Zweck befolge und die Regel nicht befolge, dann kann ich damit umgehen. Wenn ich die Regel befolge und den Zweck aber verfehle und das auch noch mit Absicht mache, dann ist das falsch. Und dann ist das was aus meiner Sicht nicht okay sein sollte. Und das ist so, ich finde, der Umgang mit Regeln und Kontrolle im Vergleich zu dem Vertrauen, der Eigenverantwortung und der Freiheit, die einzelnen Leute damit kriegen, ich finde, das ist so ein bisschen außer Balance insgesamt. Sowohl in der Wissenschaft, wenn man jetzt das Publishing ansieht, da wird schon in den Anträgen kontrolliert, was hinterher veröffentlicht wird. Wie soll das funktionieren? Ich kann doch keine Forschung machen zu einem Thema, von dem ich schon weiß, was ich rausfinde. Da brauche ich die Arbeit nicht mehr machen.
Ja.
Also das sind so Grundsachen, wo ich mir denke, da passt doch was nicht. Und warum sagt denn niemand was? Mich erinnert das immer wieder an das Kaisers neue Kleider, wo alle mitmachen und keiner sagt, der ist ja nackt. So,
kennst du vielleicht die Geschichte? Ich weiß nicht, ob die jeder kennt.
Das Kaisers neue Kleider. Ja. Ist ein deutsches Märchen, glaube ich, oder? Wo kommt die her?
Ich bin mir nicht sicher.
Ist auf jeden Fall eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich es so richtig zusammenkriege. Auf jeden Fall gibt es einen Kaiser, der die ganze Zeit nackt durch die Gegend läuft. Und seine Bediensteten, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, seine Bediensteten schneidern ihm immer die schönsten quasi Kleidungsstücke und schneidern aber eigentlich keine Kleidungsstücke, tun aber so und legen sie ihm an, und er denkt immer, okay, er sieht irgendwas nicht und es sind eigentlich tolle Kleider und sagt immer, ja toll, und läuft damit durch die Gegend, aber er hat eigentlich nichts an.
Ja genau, und die Schneider sagen irgendwie, die Leute, die inkompetent sind, können dieses Kleidungsstück nicht sehen. Ja. Und es will niemand zugeben, dass sie es nicht sehen können, deswegen sagen sie alle, ah toll, toll.
Und es ist so eine Selbstverselbstständigung, alle sagen, was das für tolle Kleider sind, die er anhat, und er sieht sie eigentlich nicht, aber auch er traut sich nicht, und dann alle trauen sich nicht, dieses Ding aufzudecken, was eigentlich offensichtlich ist, und irgendwann kommt halt ein Kind daher und sagt, der Kaiser hat ja gar nichts an, und spricht die Wahl, und dann, oh, der Kaiser hat ja gar nichts an, dann geht es irgendwie rum. Das ist bestimmt ein bisschen anders als die eigentliche Geschichte, aber ich glaube, die ist selbst nicht stimmt. Ich finde, das ist in der Wissenschaft so, ne, Anträge zu schreiben, wo ich schon das Ergebnis im Antrag kommunizieren muss oder wann ich zum Ergebnis komme oder sowas. Natürlich mache ich damit sicher, dass die Leute das Geld nicht veruntreuen und irgendwie nur nichts machen. Aber Forschung im eigentlichen Sinne ist ja auch sollte ja aus meiner Sicht Freiraum lassen für Neugierde, ne? Und mal, wenn ich jetzt irgendwie einen Versuch mache und dann sehe ich da, wo habe ich das mal gehört, hat irgendwer was gesagt zum Thema Nobelpreisträger. Die Nobelpreisträger haben in der Regel die schlechtesten Indizes, die so im klassischen Sinne verwendet werden, weil die eben die sind, die nicht dem obvious Ding hinterherrennen und die Outlier einfach wegradieren und dann sagen, perfekt, da habe ich meine signifikante Entwicklung und jetzt habe ich hier meine Publikation, sondern die eben sich genau die Outlier anschauen und sagen, irgendwie, das könnte ich jetzt wegradieren, aber ich kann auch mal anschauen, was da eigentlich los ist. Und dann weiß ich nicht, was da raus, kann auch sein, dass da nichts rauskommt, aber es kann auch sein, dass ich wirklich was Neues rausfinde. Und ich finde, das ist ja eigentlich das, was wir als, zumindest in meinem Gesellschaftsbild, wollen. Ne? Die Forschung soll unser Wissen anreichern und soll nicht, sagen wir mal, Dienstleister sein für die Wirtschaft, um dann Sachen rauszufinden. Also gerade im technischen Bereich habe ich die Erfahrung, dass es irgendwie oft so ein bisschen Outsourcing ist. Irgendwie, mach das mal und dann publiziert das mal und dann können wir das verwenden für unsere Projekte. Irgendwie, das ist doch keine Forschung. Ja. Und genauso in der Lehre. Irgendwie, wenn ich den Leuten vorgebe, was sie zu lernen haben, natürlich kriege ich dann Leute, die hinterher keine Bedürfnisse mehr haben, die hinterher, oder es ist jetzt sehr übertrieben und überspitzt, aber keine Bedürfnisse mehr haben, nicht mehr wissen, was sie wollen und im Endeffekt einfach dem hinterherrennen, was ihnen präsentiert wird, weil das haben sie ja ihr gesamtes Schulleben lang gemacht. Und für einen Konzern, der jetzt im Endeffekt eine klare Agenda hat und weiß, was er will, gibt es ja nichts Besseres. Ne? Ich habe da Leute, die haben keine Bedürfnisse, die machen das, was ich ihnen sage. Bessere Angestellten gibt es ja nicht. Allerdings werden die demnächst ja dann auch automatisiert. Pech gehabt. Ist dem Konzern wiederum egal. Ich finde, gesellschaftlich fände ich schön, wenn wir da einen anderen Anspruch haben. Und dann gilt es in der Wissenschaft, dann gilt es in der Forschung, dann gilt es in der Schule, dann gilt es im alltäglichen Miteinander auch, dass man einfach den Leuten vertraut, dass sie ihr Hirn anschalten. Was natürlich schwierig ist, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass die Leute das in der Regel nicht tun. Und das ist so ein bisschen das, gerade weil es der weniger komfortable Weg ist, weil es Energie kostet und wir als Menschen evolutionsbedingt nicht darauf aus sind, Energie zu verbrauchen, sondern Energie zu sparen, weiß ich nicht genau, wie wir da hinkommen. Leider. Das ist so das, was mich dann wieder ein bisschen frustriert.
Aber wir gehen kleine Schritte. Ich meine, mit eurer Schule geht ihr einen kleinen Schritt in die Richtung. Ja. Und ich glaube, jeder und jede muss halt überlegen, wie können wir einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen und dann wird es schon irgendwie, hoffe ich. Oder zumindest auf kleinen Inseln.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja.
Und ich meine, das ist ja auch, warum ich den Podcast mache, das ist ja auch ein Schritt in die Richtung. Ja. Einfach zu sagen, hey, irgendwie läuft es nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich will, dass es anders ist und ich rede mit Leuten, die Ideen haben, wie die Zukunft besser sein könnte. Ja.
Ich bin gespannt, was du herausfindest und mit wem du noch so sprichst. Und, ja, ich hoffe, dass die kleinen Schritte auch zu Systemänderungen führen können. Ich bin da skeptisch, weil meine Erfahrung was anderes sagt, aber ich versuche offen zu bleiben und die Hoffnung nicht zu verlieren. Weil es gibt ja auch andere Länder, in denen es anders läuft. Das ist ja auch schön zu sehen.
Ja, und ich meine, allein, dass ihr so eine Schule machen könnt, ne, dass jemand gesagt hat, okay, ich möchte, dass diese Schule entsteht und sie ist jetzt da, ist ja schon irgendwie, also mir gibt es Hoffnung, sag ich mal.
Ja.
Genau, am Schluss frage ich alle immer noch mal eine Frage.
Was kommt jetzt?
Und zwar, wenn du, sag ich mal, du hättest einen Zauberstab und das eine Sache, die du verändern kannst im Bereich Forschung, im Bereich Lehre und oder. Was würdest du machen, dass es morgen anders wäre? Und es darf gern was sein, was du schon gesagt hast, aber es darf auch gern was Neues sein.
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Du darfst auch kurz nachdenken.
Ohne zu glauben, dass das tatsächlich die richtige Lösung ist. Ich glaube, ich würde einfach mal jegliche Zielfortschrittskontrollen abschaffen, wegradieren. Sowohl Lernziele als auch Projektziele, als auch Forschungsziele, Antragsziele, alles mal wegmachen. Ich glaube nicht, dass es die Lösung ist. Ich glaube, man braucht Ziele, aber ich glaube, man braucht Ziele, die man sich selbst definiert. Und ich würde mir erhoffen, dass, wenn wir einfach mal alle Ziele wegnehmen, die Leute verwirrt sind. Ich würde gerne Leute verwirren und zu dem Punkt bringen, wo sie sich denken, oh, was soll ich denn jetzt machen? Wo gehe ich denn, wo muss ich denn hin? Wo will ich denn hin? Und sich die Frage stellen, und idealerweise dabei auch sich selbst nicht vergessen. Wir haben bei den, vielleicht als letzte Anekdote, wir haben bei unserem Gründungs-Entrepreneurship-Kurs an der TU München, da ging es auch immer ums Thema Stakeholder, ne? Stakeholder-Management und wer will was und Need-Statements und hast du nicht gesehen. Und eine Frage, die ich den Studierenden immer gestellt habe, war, wer ist der wichtigste Stakeholder in eurem Projekt? Und ganz oft kam dann irgendwie, ja, der Kunde und der Geldgeber und hast du nicht gesehen. Und wir haben immer gesagt, nee, fehlt. Und irgendwann sind sie drauf gekommen, dass mir jemand gesagt hat, naja, ich selbst, weil ich gesagt habe, alles, was wir, oh, das wird jetzt ein sehr philosophisches Ende, aber das ist doch schön, alles, was wir als Menschen schaffen und was wir tun, sollte im Endeffekt für uns selbst einen Mehrwert bringen. Deswegen jegliche Politik, jegliche Wirtschaft, jegliche Bildung sollte aus meiner Sicht immer dem Menschen zugutekommen. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen und auch die Wirtschaft wieder als Mittel zum Zweck sehen und Regeln als Mittel zum Zweck sehen und auch natürlich Vertrauen als Mittel zum Zweck sehen und alles das, was wir technisch tun, als Mittel zum Zweck sehen und wir uns bewusst werden über den Zweck, und der kann von mir aus für jeden Menschen unterschiedlich sein. Ja, es ist, wenn jemand, also verschiedenste Lebenskonzepte sind völlig in Ordnung. Aber ich finde, wenn die Leute wieder ihren Zweck wissen und wenn die Leute dann in der Lage sind zu lernen, wie sie ihre Ziele definieren und erreichen können, lernen, dann würde ich mir erhoffen, dass die Leute deutlich zufriedener und glücklicher werden im Allgemeinen und nicht so gestresst sind und irgendwie das Gefühl haben, sie müssen so viel machen oder sie können nicht das machen, was sie eigentlich machen wollen, weil es hindert sie ja niemand dran. Ne? Es ist nichts alternativlos. Aber ich kann die Entscheidung treffen, ob ich jetzt das mache, was ich mache oder was ich machen will.